Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert.
Schmetterlinge im Kopf, nach ganz, ganz langer Zeit. Mein lieber Freund Steffen hat mich so lange traktiert und mit WhatsApp-Sprachnachrichten beschossen. Besser als die TikTok-Videos, die du schickst. Und du hast mich zu TikTok gebracht. Und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen an den Abseits-Fußball-Podcaster, den Steffen Hertlein. Grüß dich,
lieber Jochen. Vielen Dank für die Einladung. Genau, weil du weißt.
Du hast dich ja eingeladen, wenn ich das mache.
Also, ich habe dich zu deiner Show eingeladen.
Ich habe deine Einladung sozusagen gerne angenommen. Ja, weil du weißt, man hat ja so viel zu tun und plötzlich ist es Weihnachten und du hast keinen Podcast mehr gemacht. Und ständig verfallen meine Podcast-Punkte.
Also die so, und jetzt stell dir mal vor, du wärst Geschäftsführer von irgendwas. Das wäre ja dann wird es ja ganz vorbei sein. Aber Gott sei Dank, kein Thema.
Ja, es gibt so Dinge, da rutscht man so rein. Plötzlich bist du Geschäftsführer von irgendwas. Du kennst es. Plötzlich bist du Fußball-Podcaster. Hättest du dir vor 20 Jahren auch nicht träumen lassen.
Und das wäre auch mein erster Punkt. Joachim ist Geschäftsführer. Killer. Ich möchte in einer unerträglichen Ausführlichkeit möchte ich alles dazu hören.
Ach so, aber doch nicht live online.
Nein, nein.
Naja, wie ist
es? Ganz wichtig, jetzt kommt natürlich der Satz: Du, wir nehmen doch noch gar nicht auf.
Ja, nee, du hast ja vorhin schon gesagt, wir nehmen auf. Naja, also in der Tat gibt es, ich bin ja wirklich kein Karrierist, das darf ich an dieser Stelle sagen. Ich bin überhaupt nicht geeignet für Karriere, weil für Karriere braucht man ja Strategie und so Sachen. Und absolut Strategie, bestimmt, ja. Also ich glaube, dass ich ein guter Taktiker bin. Also wenn halt die Situation da ist, zu entscheiden, wie macht man es. Aber ein Stratege bin ich nicht. Und so bin ich in viele Sachen schon reingerutscht. Ich meine, auch wir haben uns ja durch Zufälle kennengelernt. Und so bin ich in viele Sachen irgendwie reingerutscht und jetzt tatsächlich ist es die Geschäftsführung einer Innung, will ich mal sagen, einer Zunft, hätte man früher gesagt. Oh, und das, obwohl ich gar kein Handwerker bin. Also in der Familie schon, wir haben Handwerker, ein Dachdecker, durch den ist mein Vater überhaupt erst nach Eddersheim gekommen und hat meine Mutter kennengelernt. Also das Handwerk hat sozusagen mich überhaupt erst aufs Tapet gebracht, zumindest in dieser irdischen Konstellation. Aber ich selbst bin jetzt nicht so der Mega-Handwerker. Und es macht sehr viel Spaß auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Menge Verantwortung, weil man muss ja immer gucken, dass die Kohle stimmt, dass die Kohle passt. Wir als Körperschaft haben jetzt glücklicherweise wir müssen keinen Gewinn machen, aber wir dürfen natürlich auch nicht pleite gehen. Und manchmal macht man auch einen Verlust im Jahr, wenn man Dinge investieren muss. Man muss eben die Dinge immer so investieren, dass die Mitglieder Mitglied bleiben, weil sie sagen, das ist ganz toll, was ihr macht. Also da ist auch PR und ein bisschen Lobby und all diese Dinge dabei. Aber ich stelle fest, dass ich das sehr gerne mache. Und das hat mit Geschäftsführung am Ende gar nichts zu tun, sondern man hat natürlich für diesen Preis, den man zahlt oder den ich zahle, nämlich eine gewisse Verantwortung zu haben, habe ich auch gewisse Freiheiten, eben die Dinge so zu machen, zusammen mit meiner Kollegin, die mir zur Seite steht, so zu machen, dass am Ende die Leute klatschen und Mitglied bleiben. Also, dass die Kunden da bleiben. Das ist natürlich immer die Maßzahl, sozusagen.
Und wie sehr schmeichelt einem das Amt? Also steht man manchmal morgens auf und denkt sich, oh, schon geil. Oder ist das einfach durch die Aufgaben und durch die Verantwortung einfach, da hat man gar nicht die Zeit und die Muße für irgendwie drüber nachzudenken, dass es auch nicht ungeil ist, Chef zu sein?
Ja, doch, also die Muße habe ich natürlich. Und das ist schon auch geil, aber geil jetzt nicht wegen des Status, sondern geil wegen der Kompetenzen, die man natürlich hat. Und man darf eines tatsächlich nicht vergessen, wenn ich telefoniere und die Leute sind, ich sag mal, nett oder freundlich zu mir, darf man ja nicht vergessen, wie man selbst auch manchmal reagiert, wenn da einer vor einem steht und sagt, ich bin der Vorstandsvorsitzende von oder ich bin der Geschäftsführer.
So ist es.
Und dieser Blick fehlt mir, weil ich für Ämter ehrlich gesagt gar keinen Respekt übrig habe, sondern immer nur für die Personen. Also natürlich respektiere ich das, aber wenn ein Geschäftsführer scheiße ist, aus meiner Sicht, dann ist es ja auch nichts, dass er Geschäftsführer ist.
Ja, es ist ja so ein bisschen auch wie die Formulierung, Kleider machen Leute, machen halt auch Ämterleute. Also man ist halt geneigt dazu, bei so einem, irgendwie passiert dann, ich bin da ähnlich wie du, aber ich habe da, merke da immer noch, dass da, also irgendwas in mir drin triggert das schon an, wenn es heißt irgendwie, hallo, hier ist der Herr Dr. Schmidt und ich würde gerne den und den sprechen. Also trotzdem gehen die Schultern kurz hoch. Aber wenn du es wirklich versuchst zu vermeiden und zu sagen, nee, jetzt komm, und der ist ja trotzdem und der muss ja auch Essen bringen, lalala. Aber trotzdem, und natürlich so ein Chef, du bist quasi für mich persönlich der Bernd Schminke der Innung. Also einfach ein toller. Und da kannst du stolz drauf sein.
Amen.
Amen.
Ja, also Bernd Schminke, dürfen wir mal sagen. Bernd Schminke,
allerliebste Grüße.
Bernd Schminke ist ein durchaus sympathischer Mensch. Also der dreht mir ja keinen auf den Fuß. Und den hatten wir beide als Chef einmal, als Team.
Einer der wenigen, der wirklich die Print-FAZ noch mit Genuss, Genuss liebt wie einen guten Rotwein, den man trinkt.
Wenn auch traurig darüber, dass die Fraktur schon seit längerer Zeit ebenso wie das Schwarz-Weiß-Bild abdankten und das Schwarz-Weiß-Bild nur noch aus entweder nostalgischen oder aus künstlerischen Gründen mal in dieser Zeitung ist. Naja, das ist halt der Tribut an die modernen Zeiten. Ja, aber genau, also es schmeichelt einem natürlich auch schon, klar. Ja. Also das wäre komisch, wenn es nicht so wäre, weil am Ende ist es ja so, dass viele Menschen die Hand gehoben haben, als es hieß, wollt ihr, dass der es wird? Und dann findet man das schon auch, ist das schon auch eine Ehre. Also ist ja schon toll.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, also für die Leute, die dich jetzt nicht so gut kennen, du hast ja einfach auch schon einiges im Gepäck. Also du hast ja die, also ohne dir jetzt schmeicheln zu wollen, das liegt mir fern, aber du hast ja durch den CSD, hast du ja einfach auch schon, wie bewegt man sich auf der Bühne, was ja auch wichtig ist, wie spricht man, du warst, glaube ich, 15 Jahre Pressesprecher beim CSD, warst davor in einem Callcenter auch lange mal Abteilungsleiter. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das komplett irgendwie dir in den Schoß fällt und du weißt nicht, damit anzufangen, sondern du bist belesen, du wurdest beim Abschied vom CSD, wurdest du die intellektuelle Instanz genannt, meine Damen und Herren, Joachim Letschert.
Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Ja,
wie heißt der Waschkowitz?
Der Christian Setzefand.
Der dann in der Abschlussrede gesagt hat, Joachim Letschert hat heute verabschiedet sich unsere intellektuelle Instanz. Und da konnte ich nur aufstehen und applaudieren.
So, und dann darf ich aber auch mal sagen, dass du wiederum derjenige warst, der mir das, mit dem ich die wunderbarsten Impro-Schauspielstücke hatte. Es gab leider andere, mit denen habe ich es nicht so gerne gemacht. Und Impro ist auch nicht so ganz mein Ding, aber gerade weil es natürlich auch, man muss sich so fallen lassen. Ja. Und man weiß eben nicht, was als nächstes kommt. Und da bin ich vielleicht einfach der Schisser. Aber das hast du mir, und darüber haben wir uns ja auch wieder öfter getroffen, das hast du mir auf eine perfekte, tolle Art und Weise beigebracht. Und die Werkstatt
ist das Impro-Theater. Oh ja. Also, oh ja. Liegt jetzt momentan ein bisschen, also die Werkstatt ist seit ein paar Tagen geschlossen, kann man so sagen, aber einfach durch andere Projekte, also das hat sich ja dann ergeben, dass...
immer geschlossen oder?
Nee, also jetzt einfach vorübergehen, also mit dem lieben Christoph, weil wir wollten wieder starten und hatten auch Lust und Zeit und Muße und dann kam halt das Zetteltheater dazwischen, das mit dem semi-professionellen Theater Shakespeare auf Weingütern in Mainz das ist natürlich toll, liebe Grüße Andreas Koch, aber da dann einfach gemerkt, okay, also beides wird nicht funktionieren. Also ich habe ja noch einen Fulltime-Job und diesen Podcast nebenbei und wenn du dann, dass du nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt, sondern sagst, okay, ich versuche meine Kraft und meine Kreativität irgendwie so ein bisschen aufzuteilen und dann musst du jetzt erstmal Impro ein bisschen pausieren.
Ja, und irgendwann kommst du ja auch nicht mehr zum Ding-Dong.
Ja. Bitte?
Ja, Ding-Dong, ja. Platzhalter für was auch immer. Also wenn du am Podcast bist, am Schauspielen, am Text lernen, wie kannst du überhaupt Text lernen? Das ist ja, ich stehe wirklich gerne auf der Bühne, aber sobald ich so ein 60-seitiges oder 80-seitiges Theaterskript in die Hand kriege und dann kann man das ja, darfst du die Frage beantworten, dann kann man das ja zu Hause alles lernen und dann stehst du auf der Bühne und dir fällt nichts mehr ein.
Also, musst du echt, also wirklich wie bei den Hausaufgaben früh anfangen. Also und wirklich immer, ich bin, glaube ich, so ein Auswendiglerner durch Wiederholung. Also immer wieder reinpeitschen und immer wieder, so ein bisschen wie so ein Songtext, den du 200 Mal hörst, wo du sagst, nee, den kann ich jetzt rückwärts mitsprechen. Aber es ist natürlich gerade Shakespeare. Also deshalb war mir auch das Impro so lieb, weil es natürlich, da brauchst du halt dich um gar nichts zu kümmern. Du bist einfach nur ein bisschen inspiriert, gehst auf die Bühne und
hebst. Ja, von wegen.
Und da, wo du denkst, ja. Also das wird, ich habe es das letzte Mal mit dem Zetteltheater vor 5 Jahren war ich auf Tour und da gab es einen, also Timon von Athen, und da hatte ich dann verschiedene Rollen, die ich gespielt habe, und da hatte ich eine Rolle, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da ging es, das war auch, der ist quasi so eine One-Scene-Rolle, also der ist einmal aufgetaucht und sollte quasi sagen, das Stück spielt in Griechenland, und er sollte quasi sagen, dass er war so Schuldner, also hat er ganz viele Schuldpapiere dabei und der schuldet mir noch 300, der 400, der 500. Und ich habe es in, glaube ich, knapp 20 Aufführungen nicht einmal geschafft, diesen Text einmal. Und irgendwann hat der Regisseur aufgegeben, weil er gesagt hat, es ist egal, wir kennen uns. Irgendwie kommt der Sinn rüber. Aber ich habe es nicht einmal geschafft. Und Moritz 5 und der 7 und der 10, ich habe es nicht einmal geschafft. Und ich habe irgendwann sowas von einfach rausgeballert und nur noch übers Spiel. Also nicht mehr über Text, ein bisschen Inhalt, nur noch über das Spiel. Und da, Calimera! Und da ist er, also der Regisseur, die ersten 3 Aufführungen war echt so, oh nein, Steffen, bitte.
Ja, Regisseure sind da sehr eigen.
Also das war, ich habe, und es war auch nicht, es waren keine Ahnung, es waren vielleicht 12, 13, 14 Sätze, ich habe es nicht auf den Deckel bekommen. Ich habe es wirklich immer wieder und dann auch vorher nochmal und danach und zwischendurch keine Chance. Irgendwann habe ich auch selbst die Hoffnung aufgegeben und habe gesagt, komm, lass gut, das ist egal. Also,
ja. Als ich mein erstes Comedy geschrieben hatte mit einem Freund zusammen, und wir dann die Chance hatten, im schönen Erdtal, heute Ludwigstheater in Aschaffenburg, und der Thorsten Stoll spielen zu dürfen. Und der Thorsten dann irgendwann mal sich dazu gesellte, also Vollblutregisseur. Und und dann trällerte Martin, so hieß mein damaliger Kompagnon, aus Phantom der Oper, irgendein Stück, also ein unglaublich düsteres Stück, also toll, aber düster. Und damit hörte unsere Show quasi auf. Das war so 2 Wochen vor der Show. Wir wollten nur Freunde und Bekannte einladen. Und dann fragte der Thorsten, und das soll euer Ende sein.
Oh.
Ja, also der Zuschauer geht mit dem Eindruck des letzten Aktes. Wenn die mit dem Eindruck gehen, die bringen sich ja um. Und auf jeden Fall hat er uns dann...
Die letzte Viertelstunde.
Ja, genau, das ist so. Und dann hat er uns das Stück, was man halt in 2, 3 Wochen machen kann, und wir hatten ja auch längst nicht jeden Tag Zeit, inszeniert quasi. Und ich habe auch meinen Hausmeister gespielt, und ich wusste ja, was der sagen will. Und ich habe mich original nie ans Skript gehalten. Weil mir war auch nicht wirklich so ganz klar, also mir jetzt, dass ich das jetzt Wort für Wort aufsagen musste. Und der Thorsten kam dann, genau, auch die ersten 2, 3 Male kam er an und sagt, hier, sag mal, ich verliere, nach 5 Minuten verliere ich dich. Also weil der mit dem Text, in der Technik ist der immer mit durchgegangen. Ja. Da sag ich, wieso denn? Ja, weil du immer einen anderen Text sprichst. Ja, von da wusste ich, okay.
Das ist der Künstler. Ja. Aber es ist irgendwie, das ist aber doch auch das Schöne, dass man merkt, es lässt einen nicht los. Also ich habe das jetzt 5 Jahre nicht gemacht und dachte eigentlich, also ich hatte das dann, hatte das 3-mal gemacht, das Zetteltheater, und dachte eigentlich, das Ding ist durch für mich. Und dann war ich jetzt im Sommer mit der Sandra da, und das wurde gespielt, ein unbekannteres Stück von Shakespeare, Cyberline oder Kimberline oder was weiß ich. Ich spreche es auf jeden Fall, egal wie oft ich es versuche, falsch aus. Und das war wirklich so, also wirklich auch dieses Kopfkino, du hast jetzt gerade im Herbst, du hast da wirklich ein schönes Wetter, so, es war irgendwie lauer Sommerabend, 20 Grad, keine Ahnung, hast ein schönes Weingut, kommst da dahin, dann hast du schon mal so ein bisschen dieses Deko-Feeling, dieses Weingut-Feeling, es riecht nach Spundekäse, nach Weißwein, nach Rotwein, so, die Leute sind irgendwie entspannt, hatten einen schönen Tag, toll, Mainz, tolle Stadt, direkt am Rhein, und dann wird da Shakespeare gespielt, in diesen Kostümen, auf einem Weingut, an einem lauen Sommerabend, und dann wird der, glaube das in der Regel gehen die Inszenierungen so 3, 3,5 Stunden, und dann wird da, und die Sprache und die Schönheit der Kostüme, und dann war das in diesem Fall, war das, weil er macht in der Regel Drama, dann Komödie, dieses Jahr war es eine Komödie, also ganz, ganz bezaubernd. Und du gehst da, und ich war so beim Podcast-Fieber und Fußball-Podcast, und mir können wir noch einladen, und sitzt dann da 60 Sekunden, und es war direkt um mich geschehen. Und es war direkt so, Baby, wenn die nächstes Jahr eine Rolle haben, ich muss da mitmachen. Also es ist auch dieses Tourleben, das ist natürlich super anstrengend und du kriegst ab Januar ungefähr den Text, ab März wird geprobt, dann geht irgendwann die Tour los und du hast wirklich kein Wochenende frei, darfst 15, 16, 17 Mal spielen, also bist danach wirklich auch schlagkaputt, aber all das, was da passiert, also so ein Tourleben, die Leute, wie du die kennenlernst, du fährst nachts um eins nach dem Bühnenabbau nach Hause und hast irgendwie vor 100, 200, 300 Leuten gespielt, denen das im Idealfall gefallen hat. Wahnsinn.
Also das ist schön. Und es ist auch schön, wir waren mit dem Gott des Gemetzels ja on Tour, Theatergemetzel-Ensemble. Und wir hatten wirklich sehr unwirtliche Spielstätten. Also ich erinnere mich an ein völlig verdrecktes, wie sagte man, Kolleg, glaube ich, also so ein Seitenraum von der Pizzeria. Ein wirklich tief unfreundlicher italienischer Wirt. Italienisch-stämmiger wird, also wahrscheinlich war es ein Deutscher, ist ja auch egal. Und es waren nicht ungefähr 10 Leute da. Und wir spielten auf einer so staubigen Bühne. Und das zweite waren wir Stein, da war Kultursommer und da hatten die zwei Zelte aufgebaut, also wir hatten vielleicht 40 Gäste und es hat geschüttet. Und die Bühne war zwar überdacht, aber wir saßen so nah am Bühnenrand, dass mein rechter Fuß völlig durchnässt war. Der meiner Kollegin auch. Und wir hatten einen völlig pissigen Techniker, der das Ganze fast boykottiert hätte. Aber es ist, wie du sagst, das sind genau die Dinge, die erlebst du. Und das erlebst du sonst halt nirgends. Sondern
man darf es auch umdrehen. Ich hatte es damals mit dem Frankfurter Ensemble, auch ein ganz, ganz wunderbares Theater oder eine Theatergruppe in Frankfurt, im Gallus daheim. Also kurzum, auch auf Tour. Ich glaube, damals war nicht als Kuddelmuddel oder also irgend so wirklich so ein Schenkelklopfer. Generation, sagen wir, sagen wir mal 70. Und dann war es aber auch so, dass auf dieser Tour klar war, du hast halt diverse Spielstätten und wegen der Kohle musste man auch das ein oder andere Altersheim besuchen. So, mit Verlaub und Respekt. So wie die Dinger manchmal sind. Aber da gab es ein Altersheim, das war wirklich mit Verlaub und Respekt, das war dann einfach nach dem zweiten oder vor allem dritten Jahr war dann klar, okay, wenn das auf der Liste draufsteht, dieses Altersheim. Ich möchte nur so viel sagen, also du bist da reingegangen und konntest anhand des Urinduftes ungefähr ahnen, wie viele Gäste dort waren. Ist nicht böse gemeint, aber es war wirklich, das war eine Erfahrung. Das muss ich aber dazu sagen, es hat mich als junger Mensch wirklich auch beeinflusst und tatsächlich, glaube ich, auch dazu gebracht zu sagen, ich möchte keinen Wehrdienst machen, sondern ich möchte Zivildienst machen, weil, die wurden dann da, das war auch wirklich, also ich weiß auch heute tatsächlich nicht mehr, wie es heißt, aber es war ein mega liebloses Altersheim und dann wurden die da halt einfach so, weißt du, es war so, okay, Sonntag gibt jetzt mal Unterhaltung und jetzt werden die da hingeparkt und dann sind die da 2 Stunden und teilweise haben die einfach auch nicht so viel mitbekommen und dann, oh, das war wirklich gruselig, also es war eine Erfahrung, aber du spielst halt da und du hörst wirklich nicht viel an. So, und das ist, wow. Aber das hat mich wirklich dazu gebracht.
Steffen spielt nichts als Kuddelmuddel.
Also nichts als Kuddelmuddel. Oder hier sind sie richtig. Ein beliebtes Stück auf den Bühnen Deutschlands.
Was war denn das für ein Theaterstück, wo der homosexuelle Regisseur dich zwang oder bat, diese engen weißen Leggings?
Das war Zitteltheater, ja. Das war mein lieber Freund Andreas
Koch. Entschuldigung, also homosexuell ziehe ich zurück. Ist ja auch kein Schimpfwort, um
Himmels Willen. Nein. Der ist bekennt, der Schwule, also das kann man sagen.
Alles gut.
Also ist jetzt nicht der Rosa von Braunheim-Moment bei YouTube, sondern nee, das kann man ruhig sagen. Und genau, der hatte mich damals, als ich noch, sagen wir mal, 1-2 Kilo leichter war, lieber Joachim, hat er mich da
in diese... Heute wird's bestimmt auch toll.
Der hat mich da in diese... Er hat gesagt, es ist Teil der Inszenierung, diese Reiterhose zu tragen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste dann das komplette Rhein-Main-Gebiet, dass ich Linksträger bin. Ich wollte es eigentlich für mich behalten.
Steffen ist beschnitten.
Selbst das hat man durch die Hose sehen können. Also ich weiß bis heute nicht, warum ich mir das... Und mit Reiterstiefeln noch. Also es war wirklich...
Aber hübscher Hintern. Also sah ganz gut aus.
So. Vielen Dank. Also wenn ich damit nicht irgendwie den Fetisch der Gay-Community befriedigt habe, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe wirklich mir Mühe gegeben, wirklich alles irgendwie in den Zuschauerraum zu kriegen.
Ja, also das war eine Erfahrung. Und ich mache mich jetzt tatsächlich ja seit einem Jahr, muss man sagen, schreibe ich jetzt auch, weil wir finden irgendwie, also 2 männlich, 2 weiblich und dann, naja, um die 50 alle. wir finden irgendwie so nicht das richtige Stück. Wir dachten an den Vornamen, aber dann musst du den fünften mit dazu nehmen. Genau, es gibt ja derlei Stücke, aber die werden dann auch überall gespielt und meistens sind es dann tatsächlich auch gute Tourtheater, die blocken das Stück dann wirklich überall und dann kriegst du es auch nicht mehr. Ja, ja, das ist dann immer das Problem und dann kriegst du das für deinen Raum nicht mehr. Naja, und jetzt habe ich eben gesagt, ich schreibe tatsächlich selbst eins und habe jetzt, also ich sag mal, ich hätte die Hälfte an Seiten geschrieben, die so ein Theaterskript braucht. Davon wird natürlich die Hälfte auch wieder gestrichen, weil die Dialoge nicht passen. Aber ich tauche tatsächlich seit einigen Monaten immer tiefer so in die Literatur oder in die Schreibszene ein und hatte jetzt auch schon Workshops im Dienstagsabends. Machen wir immer Schreibwerkstatt und so Sachen. Und es ist wirklich ein Hammer. Also tatsächlich, um die Dinge funktionieren zu machen. Also man gibt ja einem Publikum anderthalb Stunden lang, in dem Falle vier Menschen, und die unterhalten sich. Mehr tut man ja auf der Bühne zwangsläufig nicht. Also und da ist die Frage wirklich, wie gestaltet man in dem Falle, wie gestaltet man die Dialoge und überhaupt den Aufbau der Geschichte, dass die nicht nach 10 Minuten auf die Uhr gucken und sagen, oje, hoffentlich ist bald rum, weil du irgendwie nur so einen hohlen Kram und so einen witzigen und so einen lustigen Kram schreibst. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Kann ich jedem empfehlen, mal zu schreiben. Also jetzt gar nicht hochprofessionell, sondern das ist gar nicht so leicht, auch mit den Zeiten und die Figuren, wie man die Figuren entwickelt und wie man die Figuren kennenlernt. Und so Sachen. Das ist schon ganz spannend.
Die große Kunst des Storytellings. Und vor allen Dingen, wir Deutsche haben ja so krasse Schwierigkeiten mit unseren eigenen Künstlern. Also sowohl was die Musik betrifft, als auch was die Schauspielerei betrifft. Ich höre immer wieder, ja, das ist ein deutscher Film oder das ist eine Serie aus Deutschland, wo du sagst, ja, das liegt nicht an den Darstellern, das liegt an den Schreiberlingen. Das ist halt, wir haben halt nicht das Material wie die in Amiland, sondern wir haben teilweise echt unterirdische Autoren. Und was man auch nicht vergessen darf, ich höre ja momentan, gibt es bei FFH so ein Gewinnspiel. Das heißt, ich werde mehr oder weniger dazu gezwungen, mindestens dreimal am Tag FFH zu hören. Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Ja, du gewinnst doch in letzter Zeit auch ständig, oder?
Oh, ja, an Erfahrung. Also wirklich, das ist, also FFH ist wirklich gruselig. Also FFH, das ist,
nee, HR hast du
das. Ja, ja, genau. Und das ist, und dann musst du dir, weil es immer heißt, die Helene Fischer und das ist alles so ein Bullshit. Also hör dir doch mal, tu dir doch wirklich das mal an und übersetze die ganzen englischsprachigen Texte ins Deutsche. Da hast du, ich hatte vorhin wieder irgendwas gehört, irgendwie, genau, vom großen, wie heißt der, You can count on me and I count on you like 1, 2, 3 und so Bruno Mars, wo du sagst, und der ist ja wirklich weltweit bekannt und erfolgreich. Und dann hast du so einen Text, wo du sagst, ja, das ist ein nettes Gedudel, aber hör doch mal diesen Bullshit-Text an. You can count on me, I can count on you, 1, 2, 3, la la la.
Hello, also, I say hello, you say hello.
Also, oder irgendwie tell me why I don't like Mondays und tralala. Also, da sind wir auch bei den Kult-Songs oder so. Also, das ist halt dieses Coole aus London oder dieses Heiße aus New York. Aber wenn du das übersetzt, ist es teilweise ganz, 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 ganz unterirdische Texte und ganz, ganz unterirdische Inhalte. Und das ist immer so schade, wenn den deutschen Künstlern immer so Unrecht getan wird.
Das stimmt. Und auf der anderen Seite, man kann es ja auch abschalten. Ich schaue sonntags immer eine Sendung und da ist vorher noch 5 Minuten immer wieder sonntags mit Stefan Ross. Ich meine, da mögen die Texte ähnlich sein wie bei manch anderem Popsänger aus England. Aber das ist natürlich schon extrem eine heile Welt, so will ich es mal sagen. Ne? Da ist alles noch in Ordnung und da wird auch
sophistiziert. So und der Joachim.
Ja, das ist ja pfundig. Ja, so. Aber mein Gott, ich gucke das dann schon mit ein bisschen Amüsement, was ist dann ja rum und ich würde es jetzt auch nicht proaktiv einschalten, genauso wie heißt der eben Ex-Mann oder Ex-Freund von der Florian Silbereisen. Ja, wenn er mit dem Thomas Anders da im Duett singt und sie sich permanent versichern, dass sie ja total unterschiedlich sind. Du, aber wem es halt gefällt und für alle anderen gibt es Netflix oder ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek oder
was auch immer. Das ist genau das, was man in der heutigen Zeit mehr denn je braucht. Also so ein bisschen irgendwie, du kannst natürlich die 20., 200., 2000. Sondersendung zu Corona sehen und dich fragen, wie schnell schafft es der Lauterbach von einem ins andere Studio? Oder fuck you all. Hase, ich wollte mal, also wenn du Lust hast, wie schaut es denn bei deinen Punkten aus? Wir sind so am Träumen und Schwärmen.
So, also ich hätte jetzt mal angefangen, obwohl ich es nicht gesehen habe, mit Tommy Gottschalk. Und ich vermute, du hast es gesehen.
Und du kannst auch vermuten, dass ich das als ersten Punkt habe.
Ja, das wusste ich. Ja, ja. Aber ich kann jetzt nur die Perzeption, also ich kann jetzt nur die Aufnahme von Gottschalk, weil ich habe morgens immer
so muss ein Podcast sein. Ja.
ich habe morgens immer, ich gebe mir 10 Minuten, in denen gucke ich die Titel der FAZ, der Frankfurter Rundschau, gruselig, Fokus. Also Rundschau ist echt gruselig irgendwie.
Das Papier der Rundschau, dass es gedruckt ist, das ist wirklich...
Fokus, euer Fokus halt. Und dann gucke ich Bild.de und dann habe ich jetzt die Zeit und die Taz noch. Und da gucke ich eben, mache ich immer so eine Rundschau. Und, also eher so eine Rundschau, genau. Und die FAZ hat schon gewohnt differenziert. Also sie hat schon gesagt, ja... Also es wurde einem halt das alte Lagerfeuer präsentiert, da hat sich nichts geändert und genau das hat die FAZ moniert und dann ja natürlich die Frankfurter Rundschau und dann natürlich mit in den ersten 5 Minuten wurde schon jeder Alltagssexismus aufgegriffen, den es so gibt. Ja, sag du mal.
Ja, also ich habe es tatsächlich, wir waren erst auf einer Party, auf einem Geburtstag von einer ganz lieben Freundin, da habe ich über das Handy geguckt. Ganz, ganz Liebe.
Ganz Liebe.
Ja, ist eine ganze Liebe. Ja.
So wirklich?
Ja, nee, wirklich. Ja, ganz lieb. Wenn ich jetzt den Silbereisen nachmachen könnte. Ja, Joachim. Ja. Ich trainiere es nochmal. Ich trainiere es am Mikrofon. Ja, Joachim.
Servus. Ja. Leute, Freundin, hier unser in der Halle.
Und der flüstert manchmal so. Unser lieber Joachim. Ja. Nee, genau, er hat es ohne Ton gesehen und dann am nächsten Tag. Ich habe leider die letzte Stunde verpasst, aber.
Ohne Ton?
Ohne Ton, ja. Ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte auf den Geburtstag, weil der war auch hier um die Ecke, habe ich gesagt, komm. Ich hatte sie auch vorher erklärt. Es kann aber sein, dass ich ein bisschen an Wetten, das denke. Und dann dachte ich mir, komm, also das ist hier so eine Chill-Out-Party und wenn die quatschen über, was weiß ich, das Schnitzel, was sie gegessen haben oder das Auto, was sie fahren, dann kann ich auch Wetten, das gucken. Aber wie gesagt, sehr dezent nebenbei. Also gut, fand ich. Dezent, aber
der Fernseher stand in der Mitte, ja, das war so ein bisschen Plasma. Ja.
Ja, genau. Meine Musik aus, Arschloch! Hattest du Round hier?
Ja. aber ja, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, welchen Grund gibt es über Wetten, dass also 14 Millionen Zuschauer. Welchen Grund, also was erwarte ich aber auch von der FAZ oder von der Rundschau, von diesen...
Ja, die FAZ hat ja cool reagiert.
Ja, also das ist...
Rundschau halt, ja.
Also für mich ist, also man darf es auch nicht vergessen, also ich habe ja Respekt und ehre ja auch jeden Job, aber für mich hart arbeitenden Arbeit, das ist genau, also und dann hast du noch Corona seit einer Ewigkeit und wir wissen alle Einschränkungen und so und das ist genau das Samstagabend, gib mir das Samstagabendgefühl zurück. Du sitzt da auf der Couch, also wir hatten es am Sonntag geguckt in der Mediathek und du hast einfach... natürlich weißt du nach wie vor, und das hat sich nie geändert und wird sich auch nie ändern, die Interviews, die Gottschalk führt, da hat er auch gar keine Motivation. Die sind natürlich.
Ja, warum? Deshalb schaut man es doch auch.
Ich will doch gar nicht, ich habe doch gar nicht die Lust und die Muse, dass dann der Lauterbach da wieder sitzt und mir 20 Minuten lang zwischen zwei Wetten von einem Hund, der irgendwie was aus dem irgendwie Müll sortiert und ein Kind, das irgendwie da in irgendeiner U-Bahn baumelt, dann, also jetzt natürlich nur so, weißt du, dass der mir dann erzählt, irgendwie, wie die Corona-Lage ist. Genau deshalb gucke ich das ja. Ich gehe ja auch nicht in die Sauna und sage, ich möchte hier frieren. Weißt du, wo du sagst, das passt nicht. Also natürlich will ich so, also es muss ja so ein bisschen. Und der Gottschalk hat auch immer gesagt, ich bin froh über tolle, hochkarätige Gäste und mein Ziel ist es einfach zu sagen, ich stelle ihm eine Frage und wenn der Michael Jackson die Fragen nicht beantworten will, dann ist alles gut, Hauptsache der fühlt sich gut. So, und die Wetten sind natürlich albern und dann werden Dartpfeile geworfen und ABBA kommt mal für einen kurzen Auftritt und ABBA singt mit Helene Fischer, aber es ist doch genau das, was ich will. Und der Punkt ist für mich, Tommy Gottschalk ist der Einzige in Deutschland, vielleicht neben Habe Kerkeling, der das wirklich kann. Der hat die Ausstrahlung, der hat das Charisma, der hat die Klamotten dafür und der hat einfach geile Gags. Mit Anfang 70 noch eine Lockerheit wie damals im Radio. Und der hat das nach Deutschland gebracht, diese Lockerheit, und der macht das heute noch. Und ich fand Wetten, das mega unterhaltsam. Der war entspannt, das war witzig. 14 Millionen Leute waren danach entspannt und haben sich gut unterhalten gefühlt. Also ich fand, das, was ich gesehen habe, wie gesagt, die letzte Stunde leider verpasst, aber was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr gelungen.
So. Ja, also ich denke es auch. Mittwoch und was ich gehört habe, war es eben auch, wie es immer war. Und ich finde es mittlerweile auch super nervig, dass es da immer so eine Wiege an Menschen gibt, die, ich weiß im Übrigen gar nicht, welche Welt diese Menschen wollen. Also ich verstehe gar nicht, welche Welt ihnen recht wäre. Und ich glaube, es ist genau die Welt, die gerade ist. Denn wenn alles so wäre und ich weiß gar nicht, wie es sein müsste, wie sie es haben wollen, dann hätten sie ja nichts mehr zu meckern. Also dann müssten sie sich irgendeinen anderen Neurotizismus suchen. Und das finde ich eben, also dass dieses Muster nicht mal erkannt wird, es geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Ja, ich glaube, ich nehme die Rundschau aus meinen Erwägungen raus und springe von der FAZ gleich zum
Fokus. Vor allem, es ist auch an sich schon hanebüchen eine Kritik, also eine Kritik zu Wetten, das zu schreiben. Was willst du denn da kritisieren? Das ist doch albern. Ja, genau. So, also...
Das ist, als wenn du nur oder die Anstalt oder wen auch immer einschaltest und sagst, du, das war witzig. Ja. Die könnten ja ruhig mal auch ein bisschen ernst sein, ja. Obwohl die Anstalt ist ja ernst. Ne?
Ja, aber gut. Es ist im Endeffekt ist ein Oxymoron.
Oh.
Oh. So, Podcast.
So geht Podcast. Oder manchmal eine Corona mal.
Was?
Manchmal eine Corona mal rot. So hinter mir.
Achso, man sieht es bei YouTube. Wir sind heute mal zu Gast beim YouTube-Kanal von Abseits der Fußball-Podcast. Und da, was hast du denn da? Hast du da einfach so
einen? Ja, ich habe so einen Heiligenschein-Generator. den habe ich geschenkt bekommen, als Geschäftsführer wurde.
Gab es zum Einstand.
Den musst du immer hinter dir haben. Dann haben die Leute Respekt vor dir. Guckst du eigentlich Serien, weil wir es vorhin von Autoren
hatten? Ja, nee, leider gar nicht. Die Sandra ist da voll im Thema drin und hat alles geguckt.
Ja, weil ich habe jetzt mehr amerikanische Serien. Na gut, jetzt habe ich auch die Klassiker geguckt, also Breaking Bad, wirklich ganz grandios. Better Call Saul, noch grandioser. Und jetzt gibt es da ja auch Deutsche und ich, ja klar, aber dann hat es keinen Sinn, wenn du keine geguckt hast. Aber ich stelle fest, es gibt eine deutsche Serie, die hat mir sehr gut gefallen, How to Sell Drugs Online Fast.
Das war eine 2 Staffeln, glaube ich, jetzt draußen.
Oh, 3 meine ich. Oder sind es 2 und sie überlegen, ob es eine 3. Also ich fand es grandios gespielt, ich fand es toll geschrieben, es waren tolle Schauspieler. Gerade die Jungen haben mir sehr gut gefallen, da bin ich echt mit Vorurteilen rein. Und dann habe ich eine 2. Serie geguckt, die wurde auch so ein bisschen gehypt, Dark, da geht es also zum Schluss um 5 Zeiten und 3 Welten, in denen das spielt. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, also ich bin wenn 100 Figuren mitspielen und du musst dir alle Konstellationen merken und die sehen auch überall gleich aus, dann bin ich sowieso raus, aber ich würde wetten, die Autorin, Jantje noch irgendwas, also ich würde Sie gerne mal fragen, ob Sie bei Ihrer Geschichte durchgestiegen sind.
Genau. Das fragt man auch bei so einem David Lynch, wo du sagst, rafft der das selbst noch, was er da macht?
Ja.
Also könnte der jetzt jede Frage dazu beantworten oder würde er selbst sagen?
Das bleibt oder ein riesiges Reißbrett. Also da sind
bei der Pressekonferenz, das bleibt ein Geheimnis.
Ja, genau.
Dankeschön.
Der Zuschauer selbst.
Ja, genau.
Innen.
Oh. Innen.
Also das nur dazu. Und da kann man, glaube ich, sagen, ist Gottschalk im Übrigen, auch wenn vielen das nicht recht ist, also wo wir bei der Schreiberei, also wir haben schon tolle darstellende Menschen und auch tolle Drehbuchschreiber, aber es hakt doch noch, also wenn man so amerikanische und deutsche Serien vergleicht, ist wirklich schwierig. Und so ein Thomas Gottschalk, um das nochmal aufzugreifen, ist halt einfach kompatibel. Also den kannst du, glaube ich, in den USA genauso auf die Bühne stellen und dann reißt er seine Sprüchelchen und ist manchmal ein bisschen frech und krapscht einer ans Knie. Sexismus! Aber du merkst genau, er macht es nicht, weil er ein Sexist ist, sondern weil er Gottschalk ist.
Aber für mich ist auch momentan oder eigentlich schon, du weißt, ich bin ein großer Verehrer seiner Kunst und habe das, für mich wird das, also kurzum, aber für mich ist Thomas Gottschalk so ein bisschen das personifizierte, warum nicht alle so, weißt du, also wirklich zu sagen, also wir hatten das jetzt wieder, wir waren, also natürlich hast du da auch das Wetter und das Meer und das Essen, und wir waren, die Sandra und ich, vor ein paar Monaten auf Ibiza eine Woche, das zweite Mal, und da hast du natürlich einen krassen Spirit, also auf der ganzen Insel, die Leute, da wird natürlich auch viel gekifft, also jeder kifft, also, aber so vom Grundspirit her zu sagen, mach dein Ding, ich mach mein Ding.
Erzähl mehr.
Ja. Vom Kiffen? Also, oder hast du gedoscht?
Also, von Ibiza.
Also, kurz und fantastisch. Warst du schon mal da?
Nee.
Oh, nee. Hase, unbedingt. Also kurzum. Und für mich ist momentan so dieses Ding, also für mich war die Situation, ich glaube, es war letztes Jahr, ungefähr November, Dezember, war dieses, also abgesehen von MeToo und Gendern und so, ich möchte auch keinem auf den Schlips treten, aber für mich war damals das Zigeunerschnitzel. Das war für mich echt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also jetzt läuft gerade irgendwas falsch. Also, dass da Beisenherz, Gottschalk und noch irgendwie zwei Nasen, in die, ich glaube, es war bei WDR, die sich ja unterhalten
ja,
haben.
Ja, genau.
Da ging es um Sprache und dann ging es auch um diesen Begriff, darf man noch, man darf Zigeunerschnitzel nicht mehr sagen, darf man sagen, nee, man soll es nicht mehr sagen. Und dann gab es einen riesigen Shitstorm, der ging mehrere Tage, ich glaube sogar ein, zwei Wochen. Und der Beisenherz, den ich ja auch verfolge, hat es auch abbekommen. Und das ist einfach gerade, es ist eine, auch durch die ganzen Instrumente wie gerade Twitter oder Insta, Facebook, TikTok, was du da alles hast, um dich zu äußern. Es liegt momentan eine solche Verkrampftheit und das für mich persönlich kommt dann dieses Gendern und dieses, was darfst du sagen, wie darfst du es sagen. Also diese Leichtigkeit, mit der Thomas Gottschalk damals seine Karriere gestartet hat in den 70ern und dieses englischsprachige Radio, dieses Londoner Radio nach Deutschland zu transportieren, nach Bayern zum Bayerischen Rundfunk, das kann heute nicht mehr funktionieren, weil du hast es kaum ausgesprochen und zack, hast du einen Shitstorm und zack, bist du weg. Der Dahlmann hat einen Spruch gebracht über die Tomalla. Also es wird so schnell rasiert und mir geht es einfach als Sprücheklopfer und als Spaß, vermeintlicher Spaßvogel, nur noch auf den Sack.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich denke mal, das ist auch so ein Zeitgeist und ich gehe immer noch davon aus, dass sich das, also es ist ja gut, dass jetzt die Sprache auf die Zweigeschlechtlichkeit, das ist eine Sensibilisierung. Ich finde es zum Beispiel cool, manchmal die männliche, manchmal die weibliche Form, so schreibe ich meine Skripte zu nehmen. Das Binnen-I, also dieses SchülerInnen, finde ich nicht gut. Also mag ich auch nicht. Ich zucke da auch immer noch zusammen, wenn ich das höre. Und manche sprechen das auch wirklich, die SchülerInnen sprechen das wirklich so schlimm aus, dass ich denke, wie könnt ihr überhaupt öffentlich irgendwas sprechen? Dann sollen sie halt nur die weibliche Form nehmen. Aber auch dieses ganze Korinthengekacke mit Grammatik und tralala. Ich finde, es erschwert in der Tat im Moment gerade die Kommunikation und zwar nicht zum Guten. Und ich möchte von den Menschen, die das auch mit so einer Vehemenz durchdrücken, genau. Von solchen Menschen möchte ich weder regiert werden, noch möchte ich mit solchen Menschen, von solchen Menschen inspirieren, die inspirieren mich halt auch nicht,
null.
Sondern um zu inspirieren, muss man ja auch mal Grenzen verlassen und wenn man sich in der Gesellschaft unsicher ist, wo die sind, dann ist es halt doof. Aber ja,
gut. Weil das ist für mich immer so ein bisschen auch der Punkt zu sagen, wann hat es denn angefangen? Also jetzt gerade mit der Sprache und mit Sprache kann auch Gewalt sein und das Gendern. Ich hatte auch schon mal Diskussionen mit der Sandra drüber. Das hat für mich so ein bisschen diesen Punkt zu sagen, alle stehen an der roten Ampel, der Erste läuft über Rot, plötzlich kommen sie alle hinterher. Der ist doch zuerst gelaufen. Sagst du, ja. Ja, wann ist das, was ist da genau passiert, dass diese, also das war ja schon weit vor Corona so, aber wo ist die Leichtigkeit hin? Wo ist der Spaß hin? Wo ist der zu sagen, Howard Stern, amerikanischer Radiomoderator, komm, mach doch mal ein bisschen Fetz, mach doch mal ein bisschen die Situation an sich, in der wir uns gerade der Rahmen, der einfach so passiert ist, ohne dass wir den großartig beeinflussen konnten, der ist ja schon anstrengend genug. Und dann hast du so eine Situation, wo du denkst, boah, Leute, müssen wir jetzt jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das macht es doch alles nur noch komplizierter.
Ja, ich glaube, es kam aber mit der queeren Bewegung. Die kam ja so vor 10 Jahren, hat ja wieder mal Fahrt aufgenommen, Ehe für alle. Das war, glaube ich, das. Und das war so das Einlasstor für dieses ganze Identitätssuche und so. Also ich glaube, das war mit einem Grund. Also jetzt, das ist wirklich nur beobachtend gemeint, nicht wertend. So habe ich es. Haben wir denn noch ein Thema? Ich habe ja deins und meins jetzt gebracht.
Ich hätte noch zwei, die mich anfixen, aber ich würde jetzt, also, oder willst du noch eins?
Nee, mach mal.
Also ich lasse jetzt mal aufgrund der Tatsache, dass es wirklich, ich lasse jetzt mal Corona außen vor. Also ich möchte jetzt nicht Freunde der Sonne, macht wie ihr es wollt. Weißt du, wo du sagst, ja, was soll ich denn jetzt? Ach, es ist doch alles schon gesagt und wir wünschen uns alle, dass es irgendwann vorbei ist. Ich bin fürs Impfen. Aber so, nee, was mich, weil wir ja beide Literaten sind oder Freunde. Ganz kurze Zwischenfrage: Wer ist denn eigentlich dein, was das Autorentum betrifft, dein, hast du dann eine Muse oder jemand, wo du sagst, das ist mein Mentor oder so möchte ich irgendwann schreiben können?
Ja, so wie mein aktuelles Buch. Ich könnte es dir, es heißt, glaube ich, von hier bis zum Anfang. Wer es geschrieben hat, weiß ich gar nicht.
Hast du bei Insta auch gepostet?
Ja, habe ich auf Insta auch gepostet. Und es ist ein ganz, 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 ganz fantastisches Buch. Ja. Also es ist, das hat mich so in seinen, ich google es gerade mal, das hat mich so in seinen Bann gezogen. Von wem ich schon mehrere Bücher geschrieben habe, gelesen habe.
Ghostwriter, jetzt kommt's raus.
Wenn man guckt und redet, genau. Ich glaube, von dir bis zum Anfang, der Autor ist auch ein Bekannter. Chris Whittaker heißt er. Chris Whittaker. Ja. Von hier bis zum Anfang. Und du denkst, erst ist ein Gesellschaftsroman und dann ist es ein bisschen Krimi und dann ist es ein richtiger Krimi und dann ist es ein Coming of Age und dann ist es, wird's immer trauriger und immer tiefer.
So
ein Erwachsenwerden-Ding. Und so ein Geschwister-Ding. Also da ist wirklich alles drin, was man liebt beim Lesen. Sein Buch, das ich echt empfehlen kann und von wem ich schon viel gelesen habe und der mich wirklich immer wieder inspiriert, ist Joachim Meyerhoff. Den mag ich total gern.
Den kenne ich gar nicht.
Der hat der schreibt, glaube ich, autobiografisch, also einen biografischen Roman. Aber das meiste stimmt. Also er ist aufgewachsen inmitten einer Psychiatrie, im Hof eines großen Psychiatriegebäudes, weil sein Vater dort Professor oder Arzt war.
Holy.
Ja, und hat allerlei Sachen erlebt und die hat er in seinen Romanen verwurscht in der Liebe. Alle Toten fliegen hoch ist sein erster. Dann gibt es, wann wird es endlich wieder, wie es nie war? Und noch ein paar andere. Also das war eine Muse, würde ich nicht sagen, aber den lese ich gern.
Ich wollte, bevor ich zum Themenvorschlag komme, ich hatte nämlich jetzt ein neues Buch entdeckt, und zwar von Anne Freitag, da lese ich jetzt gerade das erste Buch, nennt sich, ich halte es mal für YouTube in die Kamera, Reality Show.
Ah.
Finde ich auch optisch sehr anspruchsvoll. Und kurzum, die einflussreichsten Menschen Deutschlands werden vor laufender Kamera für ihre Vergehen zur Rechenschaft gezogen. Handelt es sich bei der Reality Show um eine harmlose Fernsehsendung oder um einen Angriff auf die Demokratie? Die Zuschauer haben die Wahl. Und da dachte ich mir, das klingt ja spannend. Also an Heiligabend, die mächtigsten Personen Deutschlands werden in ihren Häusern eingesperrt und ihre Geiselnahme live übertragen. Der Showmaster tritt vor die Kamera und präsentiert die Reality-Show, eine Sendung, die den Menschen ihre Stimme zurückgeben soll. Denn auch wenn diese ihre Regierung wählen, sind es doch die Kandidaten der Show, die wirklich Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Also es klingt, wo ich sage, ach, guck mal hier,
das hört schon ganz gut an. Hört sich ein bisschen nach, jetzt fällt es mir wieder nicht ein. The Circle hat er geschrieben.
Was auch verfilmt wurde mit Tom Hanks, glaube ich.
Genau, wobei ich bin ja ein großer Freund von Philipp Tingler, ein Buchkritiker, aber auch Autor und Philosoph. Der fand, ich glaube, sowohl den Circle als auch sein jetziges Buch. Eggers heißt er. Steve Eggers? Ich glaube, Eggers heißt er. The Circle, genau, und der hat ja ein neues Buch geschrieben. Ich finde es tatsächlich etwas unterkomplex, so sagt der Tingler das. Also ich finde es ein bisschen, für mich ist es so ein bisschen wie der, wie heißt denn der, den du immer liest, den ich auch so ein bisschen komisch finde, den Fitzek.
Da kommen wir zu meinem Thema, also vielen Dank für die Präsentation. Du bist ja noch begeisterter beim Thema als beim Lesen seiner Bücher. Das Phänomen Sebastian Fitzek.
Und ich will ihn gar nicht kritisieren.
Genau. Also jeder wie er macht. Ne? Ja, und also es geht einfach auf sein neues Buch Playlist, ist jetzt direkt wieder natürlich Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Also das heißt jetzt nicht, dass das besonders für die Qualität des Buches oder für die Sprache etc. steht, sondern dass es einfach oft verkauft wird, dass es viele Leute erreicht. Was ich noch spannender finde fast als das Phänomen Fitzek ist vor allem das Marketing Fitzek. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Also das muss man wirklich sagen, dass der einfach, davon abgesehen, dass der wirklich rausballert wie verrückt. Das heißt, er hat dieses Jahr, glaube ich, schon mal ein Buch rausgebracht. Das war mal ausnahmsweise kein Psychothriller. Er bringt nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres, ein Buch raus mit meinem heißgeliebten Mickey Beisenherz. Aber ich finde halt, diese ganze Merchandise-Nummer ist halt krass. Also dann diesmal geht es darum, dass es zu diesem Buch-Playlist auch noch eine CD gibt mit diversen Künstlern. Das heißt, der hat eine Kooperation zum Beispiel mit Kool Savas. Also lernen die Leute, die quasi Kool Savas hören, auf diesem Weg Fitzek kennen, wenn sie noch nicht kennen. Also dieses ganze Phänomen Fitzek ist schon eine krasse Maschine.
Naja gut, das macht Udo Lindenberger auch, wenn er junge Musiker ins Boot holt, Clouseau und wie sie heißen. Also legitim.
Ja, da ist die Frage, ist es einfach nur eine Werbemaßnahme oder muss man dem Künstler zuguteheißen, dass er offen ist für andere Kooperationen oder Zusammenarbeiten?
Ach, am Ende würde ich es tatsächlich so sehen. Ich weiß nicht, ob der Fitzek und auch der Lindenberg, ob die jetzt, wobei beim Udo Lindenberg war das schon geschickt. Zum einen ist es ja ein cooler Typ, also das so. Und ich glaube, wenn der Clouseau holt, dann mag er den auch. Und der Clouseau ist auch ein hervorragender Sänger und das gilt für alle anderen, die er da hat, auch. Und naja, also kann ja beides in, also es mag ein Kalkül sein, aber ich denke eins, dass man gerne eingeht. Ne?
Wobei es der Lindenberg eigentlich aus der Ferne herausgesprochen nicht bräuchte. Also der Lindenberg ist ja wirklich eine mehr als eine Marke. Also der hat ja, der ist ja wirklich in einer Reihe mit Westernhagen und dann hört es ja fast schon wieder auf.
Naja gut, aber jetzt auch Westernhagen hat ja im Grunde auch, also ist von der Bühne und wurde jetzt auch nicht mehr unbedingt mit Standing Ovations auf die Bühne zurückgeholt.
Der lebt von dem, was er vor 30 Jahren gemacht hat, das stimmt.
Naja, und der Lindenberg hat ja mit Westernhagen und Otto Waalkes in der WG gewohnt, also in seinen früheren Zeiten. Und der Lindenberg hat mit dem Westernhagen ja wieder ein Unplugged, glaube ich, aufgenommen. Und der Lindenberg war auch schon weg vom Fenster, also jetzt für die jetzige Generation. Und ich glaube, das war schon, also zumindest eine gute Idee, da junge Künstler und Künstlerinnen mit ins Boot zu holen. Und aber klar, der hat natürlich auch wieder aufgedreht. Ne? Der hat ja eine Show gemacht. Du warst live da. Aber so eine Show habe ich in meinem ganzen langen Leben wirklich noch nie gesehen. Also ich war aber auch nie auf Pink Floyd, aber das wäre vielleicht das gewesen. Ja.
Für nächstes Jahr ist, wenn alles läuft, wie es laufen soll, ist Elton John angedacht.
Genau, stimmt, der macht seinen Abschied.
Hat er jetzt auch schon die 70 erreicht und jetzt hat er irgendwie eine Hüft-OP gehabt. Also wir müssen mal schauen, wir drücken die Daumen. Also wir werden alle nicht jünger und also das soll jetzt nicht auf die Stimme drücken, aber ist halt auch die Frage, das ist ja, ich meine, wir sind ja, wir haben es ja jetzt gezeigt in dem Podcast, natürlich auch mit einem großen, mit der Liebe zur Kunst, aber dann hast du halt sowas wie Phil Collins bei Genesis, wo du sagst, ja, wer kann das noch gebrauchen? Also ist das Kunst oder kann das weg?
Krank irgendwie, ne? Der hat Rücken,
der hat
Nervenkrempel.
Irgendwas. Nach einer Rücken-OP, genau, irgendwas. Und dann zahlst du für so ein Ticket, wenn du nach, glaube ich, Köln sind die auch auf Tour, da zahlst du da irgendwie 300 Euro pro Ticket. Dafür, also ich meine, das ist alles toll und sein Sohn sitzt am Schlagzeug und so, aber also wie ist das für den Zuschauer? Also der Phil Collins war ja gerade in jungen Jahren, der hatte Energie und der ist dann hoch und runter geturnt und jetzt siehst du den da halt sitzen, wo du denkst, ja,
Ja, da guckt man so seiner eigenen Zukunft in die Augen. Der Lindenberg kommt ja auch noch, also ich habe Innenraumkarten gekauft für nächstes Jahr, aber der ist natürlich auf der Bühne super agil. Aber sag Fitzek, du liest aber auch jedes Buch von ihm, oder? Oder nahezu jedes Buch?
Naja, tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Also
ich muss ja was haben, sonst würdest du es ja nicht lesen.
Ja, mich hat der Fitzek einmal bekommen ich muss sagen, ich bin wirklich ein Fan von dieser ganzen Maschinerie wegen meinem Abseits-Podcast. Also weil ich das immer wieder spannend finde zu sagen, wie Marketing funktioniert. Also nicht einfach zu sagen, du bist Künstler, und du schreibst was oder du nimmst was auf, ob jetzt schreibst ein Buch, nimmst eine CD auf, Podcast, whatever und gehst dann raus oder wie er das macht. Also immer wieder, der geht dann nicht nur irgendwie in der Talkshow und so, weißt du, und dann hakt er so die Dinger, hallo, mein Name ist Stern TV und so und irgendwie dieser ganze Scheiß, sondern er lässt sich immer was einfallen. Also allein wie das, und das wird ein bisschen was kosten, allein wie diese Bücher aussehen. Also die haben immer irgendeinen Special-Effekt oder immer diese Hardcover immer nochmal in den Glanz oder irgendwas guckt irgendwo raus oder wenn du es so hoch und runter, also hat immer nochmal sowas ganz Besonderes und mit Liebe gemacht. Und ich bin mehr von diesem Endprodukt oder von diesem Phänomen Fitzek begeistert als von seinen Büchern, weil ich auch sagen muss, mich hat er einmal bekommen, ich glaube, das war das Paket. Ich fand die Story cool.
War das Buch auch so wie ein Paket gemacht.
Genau. Und das Buch war, also es war ein bisschen bisschen weniger Psychothriller, sondern es war einfach nur eine coole, spannende Geschichte. Da war ich auch echt, da weiß ich, habe ich die letzten, da wollte ich eigentlich dann auf zum Fußball, habe die letzten Seiten gelesen, habe teilweise in der Küche gestanden und echt geschrien, weil ich dachte so, okay, oh, ich habe den Plot verstanden, okay, und dann passiert die letzten drei Zeilen und dann war er es doch. Und dann war so, what, baby, what? Und dann war ich total, da hat er mich echt bekommen.
Sehr
und
schön.
Dann, ich glaube, was war es? Ich glaube, irgendwie dass dieses Buch auf dem Schiff, das hatte ich zu Ende gelesen, war aber nicht so begeistert davon. Aber ich merke halt wirklich immer mehr, ich freue mich auf den 40. Ich bin jetzt nicht so wie Dennis Scheck, der das Buch dann in den Müll wirft. Der hat auf jeden Fall, also er catcht die Leute, aber jetzt auch in dem Buch, was halt nicht meins, ist halt dann dieses ganze Psycho, ich gucke auch in die Tatort und so, ist dann irgendwie massakriert, beziehungsweise geht es direkt um Entführung und dann nochmal um Jungs, denen irgendwie ein Auge aus der Höhle, ach, da bin ich raus. So.
Ja, ja, genau, ich kann mich erinnern, das war dann auch so knall, ich habe ja, es war vielleicht, ich glaube, sein erstes Buch oder das wurde auch gehypt ohne Ende, der Seelenbrecher und ich habe ja, das da jagte so einen Schauer den anderen und ich fand das total übertrieben und fand es auch nicht gruselig. Also ich dachte, ja Gott, und der Reifen quietschte und er fuhr ihr über die Beine und sie hatte das Messer im Auge und lief in den Kühlschrank und der explodiert. Also das genau. Ging mir alles.
Den Rest lese ich an. Morgen weiter. Gute Nacht, Schatz.
Ja, aber wie du sagst,
es ist ein Markt vorhanden.
Ja, und ein Buch und ein Autor ist mehr als nur seine Geschichte, sondern ist halt einfach auch eine Erwartung, die er vermittelt. Und wenn er die gut vermittelt, dann spiegelt die sich vielleicht im Buch nicht wieder, aber man sieht sie dann eben doch, weil man sie so vermittelt bekommen hat und übersieht so manches, wo man vielleicht sagen würde, gefällt mir nicht so. Vielleicht lese ich nochmal einen Fitzek. Also ich habe ja nur einen gelesen und fand den aber...
Ich hatte die ersten 60 Seiten gelesen von irgendwie sein, das Buch, was er jetzt rausgebracht hat, ein ziemlich letzter Tag oder sowas war es. Das hat er jetzt vor einem halben Jahr, ist auch noch in den Bestsellerlisten. Und das ist sowas, so ein Roadtrip-mäßiges. Er denkt, er hat nur noch ein paar Tage und dann kommt sie und dann machen sie nochmal so ein bisschen so eine Liste und arbeiten die ab und was er noch alles, wen sie okay, noch besuchen wollen und so.
Ist dann auch eine,
genau, aber kein Psychothriller. Es ist einfach, ich glaube, er schreibt wirklich gut, aber wir sind, ich glaube, der Plot an sich ist, finde ich, auch immer sympathisch, wenn ich dann schon mal so vorab irgendwie die Presseerklärung und so höre, aber wenn ich dann anfange zu lesen und die ersten 5 oder 10 Seiten, ist schon, manchmal habe ich so ein bisschen, ich lese die Bücher dann nicht zu Ende, aber ich habe manchmal so ein bisschen Copy-and-Paste-Gefühl, wo ich sage, ach, die letzten 2 Bücher fingen auch schon so an. Also erstmal, gib ihm. Ach, und so. Also die Bücher, die ich gelesen habe, die waren auch so. Also es geht halt echt immer um, es ist halt das Genre. Also wenn jemand das Genre mag und dann das Buch aufschlägt und da ist irgendwie, da wird mit Blümchen geworfen, dann fragt er sich auch, ja, dann, nee. Also so, insofern.
vielleicht hat er ja so ein Programm, weißt du, Tatwaffe 1, Tatwaffe 2, Tatwaffe 3.
Ja, genau.
Alles vorausfüllen. Täter,
also er mag sicher eine Maschine sein, aber ja, es ist einfach nicht, ich merke immer wieder nach den ersten 10 Seiten, es ist einfach nicht mein Genre. Ich gucke auch keinen Tatort, es ist einfach, und die Sandra, wo wir bei Serien sind, hat dann teilweise Game of Thrones und es ist, ich habe auch immer so ein beschissenes Timing, jedes Mal, die Wohnzimmertür ist zu, ich gehe 1,5 Stunden Fußball gucken, komme zurück, komme rein und irgendeiner wird mit dem Messer erstochen. Denkst du, oh,
das ist da ist die ganze Zeit nichts passiert und jetzt kommst du rein und dann wird einer erstochen.
Oh, dann ist Breaking Bad nichts für dich. Oh. Da schießen sie ja ständig. Das ist ja nur
Das Allerschlimmste war Grey's Anatomy. Oh.
Ja, gut, aber das
nicht ist alles, was in dem Krankenhaus irgendwie kreucht und fleucht, wirklich rein.
Das war mit, wie hieß der? Dieser hübsche? Nee,
George Clooney war bei ER, also Emergency Room. Aber
so.
Grey's Anatomy war irgendwie, und dann immer zum Staffelfinale irgendwie OP am offenen Herzen, währenddessen platzt ihr die Fruchtblase und irgendwie draußen fährt auf. Weißt du, und denkst, boom. Oh Gott, okay.
Story, ich hab den Säugling, schnell den Tupfer.
Oh, sehr schön. Ich kann dann einfach auch, das ist einfach nicht meine Antwort. Weißt du, dann, wie schmeckt dein Döner? Ah, super.
Bitte. Nee, bin ich auch tatsächlich nicht so der Fan von, aber in der Tat hat es mich so ein bisschen an Serien jetzt verschlagen, weil man da die Figurenentwicklung so schön angucken kann und ich gucke es mir halt an, weil ich versuche auch rauszukriegen, so in den einzelnen Szenen, wie gehen die Figuren rein, wie gehen sie raus, was habe ich gelernt, was haben die Figuren gelernt, also ist auch so ein bisschen, wer selbst schreibt, der sollte halt auch mal gucken, quasi. Das ist das für mich. Und dann meine Lieblingsserie im Moment ist tatsächlich The Crown.
Oh.
Ja.
Mit der Dings hier, mit der Diana, die Geschichte.
Naja, nee, das fängt ja bei Winston Churchill an. Also Zweiter Weltkrieg fängt das an. Und ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Ich bin jetzt bei Staffel 2, die ersten zwei Folgen.
Aber hast du irgendeine Serie, wo du sagst, die muss ich auf jeden Fall gucken?
Also ich finde The Crown ist fantastisch.
Als heterosexueller Mann.
Ja, ich finde The Crown ist fantastisch. Ja, und dann natürlich Squid Game.
Oh, dieser Asia-Imbiss in Serie.
Also ich hab ja Kontakt zu jungen Menschen. Und tatsächlich sind die völlig bekloppt nach dieser Serie. Ist ja eine Miniserie. Das ist so, ja, weil es geht ja darum, dass Menschen, die mittellos sind, eingesammelt werden. Und man verspricht ihnen, wenn sie ein Spiel gewinnen, kriegen sie 3 Milliarden Yen oder was es da für eine Währung hat. Und das Problem ist nur, da starten jetzt 100 Leute und die machen so Kinderspiele. Also jeder darf laufen, bis sich so eine große Puppe umdreht. Und dann muss alles stehen bleiben im Freeze und wer sich bewegt, verliert.
Kann ich die Puppe noch mal sehen?
Und wer verliert, wird erschossen. Und zwar ziemlich brutal. Und das spielen wohl Kinder derzeit auf dem Schulhof nach. Die erschießen sich natürlich nicht, sondern die prügeln sich dann. Und diese Serie, ich bin jetzt bei Folge 1,5. Das ist so unerträglich. Also einmal langatmig, langweilig. Und der Hauptdarsteller, das ist so... Ich glaube, es ist einfach das koreanische Spiel. Die machen das halt großartig und das ist nicht meins. Ja.
Aber der Vorteil ist natürlich bei, gerade für die Eltern, bei prügelnden Kids auf dem Schulhof, die liegen dann abends schlagkaputt im Bett. Hm. Die schlafen dann früh ein.
Oder so ausgeschlagen ist an, natürlich. Ne? Ja. Um Gottes Gemetzels. Du hattest aber noch ein Thema.
Hase, ich würde langsam mal rüber switchen, weil wir schon 20:59 haben.
Stimmt. Ja, da haben wir fürs nächste Mal wieder Themen.
Hase, wow!
Ich bin begeistert. Ich hatte ja hier auch noch Sachen. Aber es war einmal Impfverweigerer, Bundesliga und so dabei. Ampel war dabei, Ampelkoalition.
Oh,
großartig. Aktuelles Buch hatten wir.
Also wenn du Lust hast, nächste Woche Mittwoch, gleiche Stelle, gleiche Welle.
So machen wir es.
Ab zu you.
Und jetzt, sind wir ja auch, du, noch 40 Sekunden, haben wir eine Stunde. Ja gut, vorne schneiden wir ein ganz bisschen was weg, glaube ich. Ja.
Oder? Aber wie die Zeit verfliegt, sehr entspannt und sehr, 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 sehr ansprechend und sehr inspirierend vor allen Dingen. Also du fixst mich ja immer an und vor allem diesmal wieder mit Serien. Also du hast mich schon mal, ich glaube, ich werde dann doch nochmal, jetzt gerade Herbst, Winter, vielleicht mal die ein oder andere, also Breaking Bad lacht mich schon immer wieder mal an.
Also Breaking Bad ist wirklich...
Komplett geguckt?
Habe ich komplett geguckt, oh. Ja. Breaking Bad ist von der Entwicklung her, von allem her, das ist wirklich da wird viel geschossen. Das spielt ja so mit diesen Narcos, also diesen mexikanischen Drogenbossen und so. Aber die Amis schaffen es ja, finde ich, immer wieder brutale Szenen zu zeigen. Aber du nimmst es gar nicht so brutal auf, weil sie das gut inszenieren. Sie wollen zwar zeigen, dass Gewalt im Spiel, aber sie entschärfen es irgendwie mit Humor oder mit Kameraeinstellungen. Dieser Vince Gilligan, der das geschrieben und auch inszeniert hat, ist echt ein Gott. Also und dann empfehle ich Better Call Saul. Das ist ein Sequel, also das ist eine Auskopplung des Anwalts, der ab Folge 3 in Breaking Bad kommt. Das ist so ein Gauner-Anwalt, aber eine super sympathische Figur. Und dieses Sequel, Better Call Saul, also er nennt sich Saul Goodman später. Anfangs heißt er Jimmy McGill aus Gründen. Und die Quelle spielt vor Breaking Bad, aber du hast im Prolog dieser einzelnen Folgen immer wieder mal Szenen, die nach Breaking Bad spielen. Also es lohnt sich, beide zu gucken.
Aber Breaking Bad. Sollte man Englisch gucken?
Ich gucke grundsätzlich auf Deutsch und ich glaube, das kann man nicht auch auf Deutsch gucken. Bei Englisch kommt, ich krieg da nie so viel mit, leider.
Ja, ich würde da, vor allem wenn die dann so in so einen Slang gehen oder so, dann...
Ja. Wobei der Saul Goodman, der spricht, also das kann man sich schon auf Englisch angucken, aber also nö, die Mühe mache ich mir nicht. Und also ich fand es ganz hervorragend und am besten beide gucken.
Also ich glaube, ich fange echt mal Breaking Bad an. Das ist wirklich bei Netflix, oder?
Genau. Und Breaking Bad von der ersten Staffel nicht so beeindrucken lassen. Die wird gegen Ende wird die gut und dann geht's los.
Ja, ich glaube, die Sandra hat das sogar zweimal gesuchtet. Also die hat
ja, die hat ich habe auch die Alex, eine Freundin, die hat es auch zweimal. Ich habe gestern wieder eine Saul Goodman. Da kommt jetzt ja noch eine Staffel. Die konnten wegen Corona ja nicht drehen. Und dann hatte der Hauptdarsteller, der Bob Odenkirk,
das hatte ich gelesen.
Einen Herzinfarkt. Ja, und so.
Vor einem halben Jahr oder so. Oder
ja, genau. Ja. Aber es sollte jetzt, ich denke, ich hoffe mal wirklich, dass das Anfang 22 kommt. Ich freue mich total. Es ist auch eine ganz langsame Serie. Also da siehst du minutenlang, so kommt es dir vor, siehst du den Vorderreifen eines Autos, das auf der Landstraße fährt. Dann siehst du in der nächsten Minute die Seitenansicht, wie die da sitzen. Und dann siehst du in der nächsten Minute das von oben. Und in der nächsten Sekunde macht es Bam und sie hat einen Unfall. Cut, nächstes.
Jetzt brauchst du auch nicht mehr gucken. Ja.
Spoiler.
Ja, gut, Spoiler. Lieber. Ja. Ja, jetzt denke ich bei jeder Darstellerin, die ich in der Serie sehe, die hat gleich einen Unfall.
Ja, die ist sexy in Better Call Saul, die Kim Wexler heißt sie. Also so heißt nicht die Schauspielerin, sondern die Figur. Die wird dir gefallen, ja. Siehst du?
Genauso wie du.
Ach, ich werde verrückt.
Also, so, mein Lieber. Möchtest du noch bei deinem Podcast eine Abmoderation machen?
Ach du. Nee, cool war's, dranbleiben und alles andere, Link in der Bio.
Ja, Entschuldigung, nicht so laut. Ja, ganz schlimm. Also gerne nächste Woche Mittwoch wieder. Es hat sau viel Spaß gemacht.
So, und wenn ihr den Podcast gehört habt, dann googelt mal Abseits-Podcast, Abseits der Fußball-Podcast. Ja. Den gibt es auch überall, darf man auch mal sagen. Ne? Ja, mit immer wieder so mit coolen Leuten, mit dem Herrn Dick, mit dem Herrn Sachs, mit dem, gut.
Delaney ist auch dabei, ja.
Delaney ist auch dabei und Steffen Hertlein.
Vielen Dank. Ja, Hase, vielen Dank mit Applaus für Joachim Letschert und gerne nächste Woche Mittwoch wieder bei Schmetterlinge im Kopf und toll.
Schmetterlinge im Abseits.
Schmetterlinge im Abseits, genau.
Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert.